Die meisten Studien zum Thema Social-Media-Depression zeigen, dass sich gedrückte Stimmung und Niedergeschlagenheit durch die Nutzung sozialer Medien noch verstärken. Deswegen empfehlen wir euch auch bewusst, eine Social-Media-Pause einzulegen.
Achtet auf den sozialen Vergleich, denn das hat natürlich Konsequenzen im Sinne von Selbstwerteinbußen, Unzufriedenheit und auch ein erhöhter Leistungsdruck kann da entstehen. Schönen guten Tag, liebe Menschen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Fuck My Brain. Heute aus Turkmenistan. Ich bin nämlich heute bei Serdar Berdimuhamedov.
Er kennt ihn nicht.
Zu Besuch. Und natürlich nicht alleine, sondern auch mit Tobi. Was geht, Tobi?
Ja, auch von mir herzliche Grüße aus dem Haus von unserem Kumpel Serdar. An euch, liebe Brainies, und ja, wer kennt ihn nicht, der Staatsoberhaupt
von Turkmenistan
natürlich, ne?
Safe, auf jeden.
Ja. So ist das. Und übrigens hatten wir auch längere Zeit nicht mehr. Grüße gehen übrigens raus, bevor wir in das Thema reinjumpen. Props an den lieben Robert. Grüße nach Garmisch-Partenkirchen.
Robert.
Genau.
Grüße auch von mir. Schön.
Ja, ja. Wollen wir direkt loslegen?
Wir sliden einfach mal direkt ins Thema rein. Die Überleitung wird eh sehr abrupt, würde ich sagen, denn heute geht's mal wieder um ein krankheitsbedingtes Thema, oder?
Ja, also im ersten Moment vielleicht nein, aber im zweiten Moment ja. Es geht nämlich heute um das Thema Social Media, genauer gesagt darum, welche Auswirkungen Social Media auf die psychische Gesundheit hat. Und ähnlich wie ich das im Teaser vielleicht auch schon gesagt habe, wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal eine Sendung zum Thema Social Media. Da haben wir uns aber mehr so mit dem Geschäftsmodell und den Funktionsmechanismen auseinandergesetzt. Und heute wollen wir halt ein bisschen mehr darum schauen, was unsere Psyche mit diesem ganzen Thema so zu tun hat.
Genau, es geht so ein bisschen um Mensch-Maschinen-Korrelation, könnte man sagen. Ganz übergeordnet gesagt. Deswegen schauen wir uns auch in dieser Folge im ersten Teil an, warum Social Media Auswirkungen auf die Psyche in general hat. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns dann näher mit Social Media und psychischen Erkrankungen. Und im dritten Teil wird es dann praktisch für euch, liebe Brainies. Ihr bekommt nämlich ein persönliches Skillset an die Hand, was ihr tun könnt, damit euch das böse Social Media nicht auf die Psyche schlägt.
Aber zunächst mal schauen wir uns an, wieso denn überhaupt Social Media Auswirkungen auf unsere Psyche hat. Das kann man so sagen, der Vergleich der eigenen Person und Lebenswelt mit den optimierten und teilweise geschönten Darstellungen aus der so tollen Influencer-Welt, will ich jetzt mal sagen, oder ähnliche Sachen, die können eben halt das Selbstwertgefühl stark beeinträchtigen und dann in der Folge zur Niedergeschlagenheit, einer schlechten Stimmung führen. Eventuell können dann sogar Depressionen daraus entstehen. Und konkret gibt es tatsächlich so vier Bestandteile, die eine Auswirkung auf unseren Geist haben.
Ja, dann lass uns doch einfach mal mit dem ersten Bestandteil anfangen. Welcher wäre das denn?
Ja, das ist im Prinzip der, den ich eben schon genannt habe. Da geht es nämlich um den sozialen Vergleich. Wie ihr wisst, sorgen ja soziale Medien dafür, dass wir uns permanent mit anderen Menschen vergleichen und dann so Sachen sehen oder denken oder sagen, wie der oder die hat einen schöneren Körper, eine glattere Haut oder eine größere Wohnung, eine dickere Karre oder worum es auch da geht, kann in mehr Nutella baden als ich.
Highlife in Tüten.
Ja, ihr erinnert euch vielleicht an unsere Influencer-Sendung, wo das auch eine Rolle gespielt hat. Und und dann fragt man sich natürlich schon teilweise, wieso habe ich das nicht? Und wieso klappt das bei mir nicht? Warum kann ich nicht diese Vorteile genießen? Und das, wie ihr euch vorstellen könnt, gerade vielleicht auch bei jüngeren Leuten, die noch so auf der Suche nach ihrer eigenen Identität sind, kann das ja nicht gerade für eine positive Stimmung sorgen. Und es ist eben halt auch kaum möglich, auf diesen ganzen Plattformen, ob das jetzt Facebook ist, wobei das ja eigentlich schon wieder völlig out ist, schon lange, oder Instagram oder TikTok oder was es da nicht noch so alles gibt, ist es ja kaum mehr möglich, sich nicht zu vergleichen. Und dabei gerät ja oft in den Hintergrund, dass die sozialen Medien nur ein Filter sind und nicht die Realität. Und wer dort ständig mit, sage ich jetzt mal, Perfektionismus konfrontiert wird, egal ob das jetzt makellose Körper oder ein aufregendes Hobby ist oder tolle Reisen oder keine Ahnung was, der kann natürlich stärker zu Selbstzweifeln und zu einer verzerrten Selbstwahrnehmung neigen.
Ja, und das wahrscheinlich auch in Bezug auf das Körperbild kann ich mir sehr gut vorstellen. Dazu kommen wir im Übrigen im zweiten Teil noch mal ein bisschen näher. Mhm. Dementsprechend die Frage so an dich, also spricht man auch ein Stück weit von einer Dysmorphophobie? Also wenn es so um die verzerrte Selbstwahrnehmung geht, ist es ja quasi auch das, was man anspricht. Wieso habe ich das nicht, den schönen glatten, die schöne glatte Haut oder den tollen Körperbau oder die tolle gerade Nase? Aber da ist ja die Frage, was ist das denn eigentlich nochmal genau? Also was ist eine verzerrte Selbstwahrnehmung?
Ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob es wirklich Dysmorphophobie heißt oder Dysmorphobie. Weil
ich habe es gegoogelt, es heißt tatsächlich Dysmorphophobie, aber man spricht ja von einer Körperdysmorphenstörung.
Das meine ich nämlich. Körperdysmorphenstörung wäre da, glaube ich, das Beste, weil hier ist es ja die Angst vor einer Körper... Aber egal. Also Körperdysmorphenstörung. Da geht es letzten Endes um eine gestörte oder verzerrte Selbstwahrnehmung und ist tatsächlich eine schwerwiegende psychische Erkrankung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass man eine krankhafte Vorstellung hat, hässlich beziehungsweise entstellt zu sein und das bei objektiv völlig normalem Erscheinungsbild. Verzerrung oder Störung der Selbstwahrnehmung gelangen aktuell vor allen Dingen eben im Zusammenhang mit Social Media, wie eben erläutert, in den Fokus.
Ja, klar. Und hier gibt's natürlich auch ein paar Paradebeispiele, wie zum Beispiel den gelifteten Po, von dem du vielleicht schon mal gehört hast.
Der Brazilian
Buttlift, ne? Durch unsere tolle, wie heißt die denn nochmal? Nicht Kylie Jenner, sie heißt Kim Kardashian hervorgebracht.
Ich habe den jetzt auch geliftet und zwar so hoch, dass er mir jetzt im Nacken sitzt.
Ja, geil, super. Dann ist er sehr bequem, auf dem Popo zu sitzen. Ja, aber sowas wird halt als weibliches Attribut beispielsweise gelesen, genauso wie die aufgespritzten Lippen oder beim Mann halt das unglaubliche
Schlauchboot.
Ja, aber beim Mann ist es halt das Muskelpaket, ne? Also, dass man so wirklich richtig dick bepackt ist und man kann halt kein Gramm Körperfett mehr am Körper haben. Und ich sag's mal so, dadurch kommt man sich halt dann auch teilweise minder bemittelt vor, wenn man auf Social Media solche Vergleichsbilder permanent sieht und in diesen Vergleich kommt. Naja, aber was soll's? Was ist denn eigentlich ein weiterer Bestandteil, wie so Social Media Auswirkungen in unseren Köpfen erzeugt?
Gab ja 4 Stück und der zweite Punkt ist letzten Endes der erhebliche Zeitaufwand, mit dem das einhergeht. Im Übrigen, die meisten jungen Leute denken sich immer so, ja, ich würde auch Influencer, ist ja, brauchst du kaum was tun, verdienst eine Menge Geld. Von den Leuten, die wirklich davon leben können, das ist schon ein Fulltime-Job mit richtig Arbeit, wenn man das machen will. Über die Inhalte brauchen wir jetzt hier gar nicht reden, aber egal. Also, die Rechnung ist einfach. Je mehr Zeit vor dem Screen verbracht wird, desto weniger Zeit bleibt für echte soziale Kontakte, für kreative Projekte, für das Umsetzen von irgendwelchen Zielen, für Tagträume, Muße, Schlaf, Bewegung und was wir sonst so alles den ganzen Tag tun. Und wenn essentielle Bedürfnisse vernachlässigt werden, weil ich den ganzen Tag vor dem Monitor sitze, dann hat das eben auch negative Auswirkungen auf die Psyche.
Das ist klar. Und man muss sich auch mal reinziehen, wie viel Screentime die Jugendlichen eigentlich heutzutage haben. Also wir reden ja hier nicht nur über ein paar Minütchen, sondern über Stunden.
Ja.
Und da ist es halt auch kaum überraschend, dass Social Media solche psychischen Folgen in unseren Köpfen erzeugen kann.
Total gutes Stichwort, Noah. Hierzu gibt es nämlich einige Statistiken. Und ich habe jetzt mal eine so aus dem Jahr 2022 mitgebracht von Statista. Und laut dieser verbringen Jugendliche im Alter zwischen 12 bis 19 Jahren in Deutschland durchschnittlich 204 Minuten am Tag im Internet. Und das sind, um sich das mal umzurechnen, grob 4 oder knapp 4 Stunden jeden Tag. Mhm. Und gegenüber dem Jahr 2007 hat sich die Nutzungsdauer des Internets somit mehr als verdoppelt.
Ja, wir sind ja aber auch hier so ein bisschen forschungsangehaucht, wir beiden, ne? Dementsprechend muss man hier auch mal ein bisschen wieder differenzieren, ne? Also die sind ja nicht nur 204 Minuten tagtäglich auf Social Media, sondern können natürlich auch ihre Screentime für andere Sachen nutzen, ne? Also zum Beispiel das nächste Schulreferat, was mal eben kurz auf Google recherchiert wird oder weiß ich nicht, dann ist man irgendwie die Englisch-App am Nutzen oder ist mit den KlassenkameradInnen oder Studierenden oder weiß ich nicht was über Teams oder so am Chatten oder Telefonieren, ne?
Ja, klar. Also da machen wir, habe ich jetzt auch mitgebracht, natürlich auch eine Differenzierung. Das, was ich im Internet tun kann, ist natürlich sehr groß. Aber 93% der befragten Jugendlichen gaben 2022 an, täglich oder mehrmals pro Woche WhatsApp zu nutzen beispielsweise. Ist jetzt wenig verwunderlich, tun wir wahrscheinlich alle. Die Social-Media-Plattform Instagram folgte mit 62% auf dem zweiten Platz. Das heißt, wir haben schon auf den ersten beiden Plätzen dessen, womit am meisten Screentime verbracht wird, haben wir schon auf Messenger bzw. Social Media verteilt.
Das ist auch schon krass. Also wird die Zeit doch nicht nur für die Schulaufgaben verwendet.
Ganz bestimmt nicht. Gucken wir uns erstmal den nächsten Bestandteil an. Hierbei geht es nämlich darum, wie viel Reize eigentlich auf uns einprasseln, wenn wir auf Social Media unterwegs sind. Ich denke, es ist Konsens, wenn wir sagen, dass unser Gehirn nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit besitzt. Da haben wir, glaube ich, in unserer Psychologie-Serie auch ja schon mal drüber geredet. Wir sind halt keine Maschine. So, deswegen kann die enorme Informationsflut aus dem Internet zu einer Reizüberflutung führen. Eine aktuelle Studie der Universität Wien hat zum Beispiel gezeigt, vor allem die Fülle audiovisueller Reize, die Internet-Videokanäle bieten, kann das Gehirn überfordern. Die subjektiv wahrgenommene Informationsüberflutung ist wiederum mit depressiven Symptomen und einem reduzierten Wohlbefinden assoziiert. Und im Übrigen auf Platz 1 machte YouTube das Rennen, wenn es darum geht, für Informationsüberflutung zu sorgen. Und das für alle Erwachsenen innerhalb der untersuchten Stichprobe. Also da ist es jetzt egal, ob es jetzt Jugendliche sind oder 19 bis 25, was ich eben sagte,
genau.
Oder eben halt älter.
Ja, das kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen. Was eventuell noch dazu kommt, ist ja der Suchteffekt, welcher Social Media oder Social Media Kanäle erzeugen. Und vor allen Dingen YouTube ist ein krasser Suchtfaktor, muss ich sagen. Ich meine, der Algorithmus wird ja auch zielgerichtet von uns mit unseren Interessen gefördert, indem wir in die Suchfunktion eingeben, ich möchte Video XY, Steuerung F oder ich möchte Unbubble gucken oder weiß ich nicht, ZDF Magazin Royal. Und dementsprechend werden natürlich Inhalte basierend auf unseren Interessen ausgespuckt. Und
ja, deswegen
kurz oder langfristig ist natürlich dann die Informationsflut vorprogrammiert, ne?
Deswegen gibt's ja auch so so Ausdrücke gab's ja früher überhaupt gar nicht, ne? Dass man dann auch sagt, ich bin gestern auf YouTube wieder in so ein Rabbit Hole reingezogen worden oder so, ne? Weil man sich da ganz schnell verlieren kann dann auch.
Ganz genau. Aber kommen wir zum letzten Bestandteil, weshalb Social Media in unserer Psyche einen bleibenden Eindruck hinterlassen könnte.
Yes, yes, yes. Ihr habt euch wahrscheinlich schon gefragt bei den ersten drei Sachen, die ich gesagt habe, wo bleibt denn eigentlich die Sucht nach Likes in diesem ganzen Thema? Wie ihr wisst, liebt unser Gehirn Glückshormone wie Dopamin und Serotonin. Fleißige Brainies und Hörer unserer Serie wissen das aus unseren Psychologiefolgen. Und der Körper schüttet diese Glückshormone aus, wenn zum Beispiel ein Post geliked wird oder mit positiven Kommentaren versehen wird oder auch Beiträge retweetet werden. Und diese angenehme Erfahrung möchte man gerne wiederholen. Insbesondere dann, wenn es im realen Leben nur wenige alternative Quellen positiver Erfahrungen gibt. Und so kann eben halt auch eine Sucht oder wir Psychologen würden natürlich sagen, eine nicht stoffgebundene Sucht entstehen.
Da haben wir sie wieder, die nicht stoffgebundene Sucht. Ne?
Ja, genau. Siehst du, da war ich noch ganz in meinen Suchtgedanken. Und weil wir uns halt gerne in Social Media präsentieren oder nicht alle, aber viele von uns und diese Suchtstruktur sukzessive fördern möchten, es fühlt sich ja kurzfristig gut an und uns ist in dem Moment oftmals das ja überhaupt gar nicht bewusst. Und genau aus diesen Gründen verbringen wir im Bemühen um Anerkennung dann immer mehr Zeit im Netz, anstatt zu versuchen, im richtigen Leben diese Anerkennung zu bekommen.
Und wie nennt sich das dann so in general? Also es gibt doch sicherlich dafür auch einen klinischen Begriff, oder nicht?
Ja, und die sind ja immer so schön eingängig und einfach zu merken, die klinischen Begriffe.
Klar.
Bei einer internetbezogenen Störung oder man spricht von einer internetbezogenen Störung, wenn die Betroffenen die Kontrolle über ihr Internetverhalten verlieren, eine Toleranz entwickeln, die dazu führt, dass man mehr konsumiert werden oder dass immer mehr konsumiert werden muss, um den gleichen positiven Effekt zu erzielen. Man sieht also, der Auslöser der Sucht ist nicht stoffgebunden, aber sie funktionieren natürlich genauso wie eine stoffgebundene Sucht und haben die gleichen Kriterien, Toleranzentwicklung und so weiter und so fort. Mhm, ja, klar. Und es können eben halt auch Entzugserscheinungen auftreten, wenn die Nutzung nicht möglich ist. Andere Interessen und Pflichten werden dann zunehmend vernachlässigt, aber der Internetkonsum wird trotz der negativen Konsequenzen dieses Verhaltens fortgesetzt.
Ja, und ich glaube, unterschwellig haben einige bereits auch diese Sucht entwickelt. Ich meine, das Ding ist ja, dass sie gesellschaftlich auch akzeptiert ist. Also es ist ja genauso wie Kippenrauchen. Kippenrauchen ist halt klar eine stoffgebundene Sucht. Ja, man warnt da auch vor, aber es ist halt nicht so, dass man jetzt sagen würde, das ist so schlimm wie eine Alkoholsucht, ne?
Naja, aber ich meine, das kennen wir, vielleicht kennst du das ja sogar auch, mir geht's ja zum Beispiel auch so, also es passiert mega selten, ne? Aber es kommt schon mal vor, dass ich zum Beispiel irgendwo hingehe und sei es nur zum Einkaufen und mein Handy zu Hause vergesse. Hm. So, das passiert mega selten, aber es kommt mal vor. Und ich erwische mich dann auch immer, ich meine, du weißt, wo ich wohne und wo ich hingehen muss zum Einkaufen, das ist nicht wirklich weit weg.
Nee, aber, es sind einfach 120 Meter.
Naja, gut, ein bisschen weiter schon, aber auf jeden Fall erwische ich mich dann manchmal so, dass ich so rausgehe, losgehe und merke, ich habe mein Handy vergessen. Und dann ehrlich mindestens die Hälfte der Strecke mir überlege, ob ich jetzt nochmal umkehre und das Handy hole oder ob ich halt zum Einkaufen gehe, wo ich mich dann in dem Moment selber immer denke, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? So, du bist halt gleich wieder zu Hause, ist doch egal jetzt.
Fühle ich, bei mir sind es immer die Kopfhörer noch mit dabei.
Ja, siehst du.
Ich hasse es, beim Einkaufen zu sein, ohne Kopfhörer in den Ohren. Ne? Das Da krieg ich Probleme. Naja, aber so sieht das ja auf jeden Fall erstmal aus. Die vier Bestandteile, warum Social Media Auswirkungen auf unsere Psyche hat im allgemeinen Sinne, haben wir damit abgehakt. Und wir, liebe Brainies, ja, wir wollen natürlich auch noch eure Sucht fördern. Aber das natürlich im positiven Sinne. Und deswegen ballern wir euch jetzt ein bisschen mit einem nicht substanzgebundenen Stoff zu, nämlich unserer Late Machado Playlist.
Und hier ist sie wieder, die weltberühmte Late Machado Playlist ist wieder am Start. Und Noah, da muss ich dich fragen, bevor ich dich frage, welchen Song du raussetzt, wo findet man denn diese tolle Playlist überhaupt?
Das erzähle ich euch natürlich sehr gerne. Unsere Late Machado Playlist findet ihr natürlich über die Spotify-Suchfunktion, indem ihr Late Machado eingibt. Das A bitte als Ä schreiben, dankeschön. Oder noch bessere Idee, ihr folgt unserem Instagram-Channel, dort heißen wir genau wie unser Podcast, Fuck My Brain, da klickt ihr auf Folgen und ihr könnt dann in den Ordnern Highlights, in den Highlights im Ordner wichtige Links und Playlist oben links auf Playlist öffnen klicken. Dann seid ihr auch am Start.
Na, und dann verrat uns doch auch mal direkt, was du heute als erstes auf die Playlist haust.
Ja, ich setze heute von dem Gothic Baby Spaß, von Goth Babe, den Song The Trees auf die Late Machado Playlist. Du, Tobi?
Ja, ich setze von der Band Hootie and the Blowfish das Lied Let Her Cry auf die Playlist.
Ja, nice. Und damit sind wir auch wieder zurück im zweiten Teil und gehen jetzt in die Folgen. Denn wir beschäftigen uns nun mit dem konkreten Zusammenhang zwischen Social Media und negativen Auswirkungen auf die Gesundheit bis hin zu klinischen Krankheitsbildern innerhalb der Psychologie und Psychiatrie.
Da muss ich doch mal direkt nachfragen, was heißt in diesem Zusammenhang klinische Krankheitsbilder?
Ja, von klinischen Krankheitsbildern spricht man, wenn körperliche und psychische Symptome pathologisch, also Krankheitswert bekommen und behandlungsbedürftig werden. Und dies ist in der Regel der Fall, wenn Menschen so starke psychische oder physische Symptome aufweisen, dass sie auch ihr soziales Leben dysfunktional, also schädigend beeinträchtigen. Zum Beispiel im Sinne einer sozialen Isolation.
So ist das also. Und womit starten wir jetzt?
Ich glaube, eine gute Idee ist, dass wir über die körperdysmorphische Störung eben reden, die wir vorhin schon im ersten Teil hatten.
Körperdysmorphische Störungen sind immer eine gute Idee.
Genau, richtig. Und wie ihr wisst, befassen wir uns ja täglich mit unterschiedlichen Reizen aus unserem wohlbekannten Social Media und deren Kanäle. Also der muskulöse Körper, die tolle Sanduhrfigur bei Frauen, die makellose Haut und auch die super tollen Wangenknochen, die haben wir ja vorhin schon angesprochen. Wir haben also ganz schön viel Stoff.
Um das ist uns übrigens interessant, ne? Dass, also ich habe den Eindruck, wo du das jetzt gerade als Sanduhrfigur titelst.
Ja.
Ich habe das Gefühl, dass bei den Menschen, die eine Sanduhrfigur haben, auch im Körper quasi beim Denken eher so ein Prozess wie in der Sanduhr vonstatten geht.
Oben kommt ganz viel rein, es kommt nur ganz wenig ins Arbeitsgedächtnis.
Und nein, dass man so teilweise, wenn man die Leute Sachen fragt und ins Gesicht guckt, dann kann man das Rieseln tatsächlich sehen, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, das ist manchmal sehr gut möglich. Ist halt nicht so, ja, okay, lassen wir das. Aber kommen wir zurück. Wir haben natürlich ganz viel Stoff von diesen Reizen, um uns den lieben langen Tag miteinander vergleichen zu können. Das heißt, der soziale Vergleich at its best ist möglich. Und das machen wir laut einer Studie von Mindtake bereits innerhalb der ersten Stunde des Tages. Also ihr steht auf und innerhalb von 60 Minuten greift ihr das erste Mal zum Handy und
schaut. Ja, die meisten Leute greifen ja schon mal das erste Mal zum Handy, bevor sie überhaupt aufstehen.
Ganz genau so. Okay, das ist ja Schlafwandler oder was meinst du?
Nein, der Wecker klingelt. Beispielsweise, so. Und dann nehme ich das Handy in Hand und bevor ich aufstehe, gucke ich schon mal schnell nach.
Ach so, ja, für mich, ich habe gerade, bevor ich aufstehe, bevor ich aufwache, quasi so registriert, aber dann habe ich falsch geschaltet. Aber wie ihr dann wisst, starten wir mit einem großen Anteil an Vergleichsbildern in den Tag und das können halt auch mal gerne, wenn man schnell ist und auch ein bisschen süchtig nach Social Media ist, einige tausend sein. Ne? Also so ein Feed, der ist ja auch so gestaltet, dass man da schön durchscrollen kann. Und ich glaube, man guckt sich auch nicht jedes Bild an, sondern macht das einfach nur, weil es auch Spaß macht. Ich kenne zum Beispiel, oder ich kenne nicht, aber ich habe schon Jugendliche erlebt, die sitzen einfach im Bus und die scrollen einfach wie so hirnlose Zombies. Und dann denkst du dir auch, was ist denn los mit euch?
Siehst du, hirnlose Zombies, deswegen ist ja, glaube ich, auch ganz passend der Titel zur Sendung gewählt für diese Woche, Social Media Doppelpunkt Psycho-Zombies, Fragezeichen. Das passt ja ganz gut. Zurückzukommen zu dem, was du erzählt hast, da kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass man eventuell schon eingeschüchtert oder mit einem niedrigen Selbstwertgefühl das Bett dann morgens verlässt.
Ja, das glaube ich auch. Und das Korrelation bestehen zwischen Instagram und den Bedenken bezüglich des Körperbildes, das ist ja kein Geheimnis und das wurde auch schon innerhalb der Wissenschaft genügend erforscht. Ebenso auch die Tatsache, dass zum Beispiel die Anzahl der Schönheits-OPs sich seit 2010 fast verdoppelt hat.
Ja, ist auch richtig so, dass diese ganzen Hässlons, die da in der Welt rumlaufen, das ja nicht zu ertragen.
Mein Spaß. Ja, das ist wahr, aber ey, um ehrlich zu sein, ist ja das ein Problem, wenn wir uns permanent mit Menschen vergleichen, welche durch Filter, Make-up und zuletzt auch, und das ist ja das Ding, hast du dir mal so Sportwerbung angeguckt? Die packen sich da Einlagen in Po und Brust rein, damit der größer erscheint. Der ist
ja, und andererseits, vorhin Stichwort Schlauchbootlippen, die lassen sich Fett aus dem Po absaugen und die Lippen spritzen. Das sind Arschgesichter, auf gut Deutsch gesagt.
Oh, du bist richtig fies, ne?
Ja, aber ist doch so.
Ja, naja, komm. Aber ich meine, dass man dann dazu kommt, sich zu vergleichen mit diesen Menschen und sich negativ abwertet, weil man vielleicht nicht so einen großen Po hat und dass das halt einen Krankheitswert entwickeln kann in Bezug auf sein Körperbild. Ich glaube, das ist absehbar und dass man dann mal gerne zu einer Schönheits-OP greift. Vor allen Dingen ist euch aufgefallen, seit wann sich das verdoppelt hat? Seit 2010. Was gibt es seit 2010? Richtig. Ganz viele Social-Media-Kanäle und Smartphones. Da haben wir vielleicht auch noch mal eine Korrelation entdeckt. Aber wenn das Unwohlsein in der eigenen Haut zur Krankheit wird, spricht man von BDD oder Body Dysmorphic Disorder, beziehungsweise halt der körperdysmorphen Störung, welche die gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers beschreibt und auch als eingebildet Hässlichkeit gilt.
Und hier ist vielleicht noch die Besonderheit anzumerken, dass sich das bei den Erkrankten meistens auf einen bestimmten Körperteil oder ein Merkmal, wie beispielsweise eine zu groß wahrgenommene Nase, schlechte Haut oder stämmige Beine konzentriert. Ne? Ihr Leute mit den Stampfern und dem Mega-Zinken.
Oh, Leute. Ja, aber genau so ist es. Und etwa 2,4% der Bevölkerung leiden darunter. Und überraschenderweise ist die Verteilung der Erkrankung gleichgewichtet, wenn es um die Geschlechterfrage geht. Also sowohl Männer als auch Frauen sind davon betroffen. Das sind nicht nur Frauen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt aber auch, was so schlimm daran sein soll, wenn man die ein oder andere Ecke seines Körpers nicht mag. Ja, nun ja, das Gefährliche an einer körperdysmorphen Störung ist ja, dass die Vergleiche innerlich zu obsessiven Gedanken führen, ja, welche in der Folge zu sozialem Rückzug und in Extremfällen sogar zum Selbstmord führen kann, weil man sich so hässlich findet.
Es ist ja eben nicht so, dass es darum geht, irgendwie, dass eine Kleinigkeit an einem gerade mal so ein bisschen stört oder so, das kennen wir, glaube ich, alle, dass man das mal hat. Aber es wäre genauso, wenn ich jetzt sage, so, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen der Depression und wenn ich mal schlecht drauf bin? So, das ist ja genau dasselbe. Also wir kennen das, dass man mal irgendwie sagt, so, ja, finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so cool, müsste ich mal was machen oder mal ein paar Kilo abnehmen, wäre schön. Aber das ist ja noch, wenn ich das ins Krankhafte sozusagen übersteigere, ist das genau der Vergleich wie, ich bin heute schlecht drauf oder ich habe eine Depression.
Genau.
Aber auch hier ist es natürlich so wie bei allen psychischen Erkrankungen, dass es hier keine Monokausalität gibt, sondern immer multifaktorielle Auslöser. Und das ist natürlich einer unserer Lieblingssätze, wenn wir über psychische Phänomene besprechen, nicht wahr?
Richtig, Tobi. Ja, Body Dysmorphic Disorder kann sowohl genetische Zusammenhänge aufweisen, sowie durch Traumata wie sexuellen Missbrauch oder auch Mobbing ausgelöst werden, indem das erlebte Leid auf ein bestimmtes Körperteil projiziert wird und auch Betroffene die Wirklichkeit in vielen Fällen tatsächlich anders wahrnehmen als ihre Umgebung. Und da, ich nenne das jetzt mal BDD, das ist kürzer, BDD oft mit anderen Störungen wie auch Depressionen, Zwangs- oder Essstörungen korreliert, ist besonders psychologische Betreuung hier notwendig. Und trotzdem ist natürlich Vorsicht geboten, wenn es um den Konsum von Social Media geht und permanentes Vergleichen seines Körperbildes, da wir natürlich schnell in eine Wahrnehmungsverzerrung rutschen können. Deswegen auch Shoutout in diesem Fall immer an die Behandlerinnen und Behandler. Natürlich muss man sich auch nochmal den Social-Media-Konsum anschauen von den Menschen, weil der ist allgegenwärtig und das wird halt einfach vergessen. Es wird legitimiert, weil es dazugehört.
Gibt es in diesem Zusammenhang nicht sogar irgendwie einen Begriff, einen Krankheitsbegriff oder so, in dem das Wort Snapchat mit auftaucht?
Ja, mehr oder weniger. Also ein Team aus Wissenschaftlern der Boston University School of Medicine hat den Begriff der Snapchat-Dysmorphophobie geprägt. Und zum ersten Mal taucht dieser in einem Artikel in der Zeitschrift JAMA Facial Plastic Surgery auf, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Verwendung von Fotofiltern in Social-Media-Kanälen wie Snapchat halt negative Auswirkungen auf die Selbstwahrnehmung der Menschen haben kann. Und ihr wisst ja, dass Instagram und vor allen Dingen Snapchat entsprechende Filter nutzt und auch vorinstalliert hat in den Apps, die man nicht abstellen kann.
Und das ist eben halt ziemlich problematisch, denn derart veränderte Bilder transportieren nichts anderes als Scheinrealitäten.
Ja, du hast es erfasst und da wären wir mal wieder beim Vergleich angekommen, denn ein Vergleich mit gefilterten Fotos schürt natürlich Selbstzweifel und wirkt sich auch negativ auf den Selbstwert und auch das Selbstbewusstsein aus. Aber auch hierzu muss man erwähnen, dass Snapchat-Dysmorphophobie kein eigenständiges Krankheitsbild ist, wie du das vorhin vermutet hast, Tobi, sondern es wird in der Wissenschaft nur als ein zeitweiliges Phänomen gesehen. Aber sehr wohl können natürlich virtuelle Scheinrealitäten Selbstzweifel schüren, ne? Also sowas wie Verzerrungen oder Störungen in der Selbstwahrnehmung, die werden ja in der Folge begünstigt und daraus entstehen ja dann solche körperorientierten Störungsbilder.
Ja, ich denke, das ist soweit klar geworden, hoffe ich zumindest mal, liebe Brainies. Was haben wir denn als nächstes auf dem Zettel?
Ja, wir haben die Angststörung auf dem Zettel. Na, die ist ja allgegenwärtig und die ist auch, hat eine ziemlich große Prävalenz, also ein ziemlich großes Aufkommen innerhalb der Gesellschaft. Da leiden nämlich circa 10-14% der Bevölkerung unter einer behandlungsbedürftigen Angststörung. Das ist verdammt viel. Also wir reden hier von ungefähr 10 Millionen Menschen jährlich, die das haben.
Ja, ich glaube, das ist ja innerhalb der psychischen Erkrankung ist es auch Platz 1, ne? Vor Depressionen, ja, meine ich, die auf Platz 2 kommen. Aber was hat jetzt Social Media mit Angststörungen zu tun?
Ja, es gibt halt Hinweise darauf, dass eine exzessive Nutzung von sozialen Netzwerken und sozialen Medien den Schweregrad der Symptome bei PatientInnen mit Angststörungen erheblich beeinflussen kann. Dies zeigt nämlich zum Beispiel eine psychiatrische Studie aus der Türkei. An der Studie nahmen 100 PatientInnen mit Angststörung teil und auch nochmal 100 gesunde Menschen als Kontrollgruppe. Und anhand von zwei Messinstrumenten, nämlich einmal dem, wie heißt das, State Trade Anxiety Inventory, kurz STAI, und den und die Social Media Addiction Scale, SMAS, kurz abgekürzt, nur kurz abgekürzt, wurden die PatientInnen untersucht und die Zusammenhänge zwischen Social Media Nutzung und Angstsymptomen halt aufgedeckt. Und siehe da, wen hätte es gewundert, die Ergebnisse zeigen natürlich, dass die Zustands- und Eigenschaftsangst bei PatientInnen mit Angststörungen positiv mit den Werten für virtuelle Kommunikation korreliert.
Ja, und was bedeutet das dann jetzt in der Folge?
Das ist ein Hinweis darauf, dass Social Media Ängste verstärken kann, wodurch wir natürlich ein Augenmerk darauf legen müssen, was wir konsumieren und in welcher Intensität. Also zum Beispiel, ich nutze ja kein Social Media mehr, sondern habe nur noch YouTube Shorts halt, so um mich mal so ein bisschen auf dem Insta-Land, ne, Tobi, beglücken zu können. Ja, zum Beispiel habe ich auch letztens einen YouTuber auf YouTube Shorts angezeigt bekommen, welcher halt nur Videos gezeigt hat, wie er gefährlichen Seetieren begegnet ist. Keine Ahnung, was der Typ macht, aber er ist halt viel irgendwie in der Natur unterwegs und beschäftigt sich halt mit Tieren. Und nicht immer nur mit schönen Tieren irgendwie, sondern halt wirklich mit, weiß ich nicht, einer Krabbe, die ihn dann in den Fuß beißen könnte oder in den Finger oder einen Rochen, der an ihm vorbei schwebt im Wasser. Oder halt, er hatte ein gläsernes Kajak auf offener See, wo drin er gesessen hat und da ist halt ein Hai unter seinem Kajak geschwommen und er ist ins Wasser gefallen und dann hört halt das Video auf und da denkt man sich natürlich auch, wenn da spannende Musik hinterlegt ist, ne, Alter, was ging mit dem Dude denn so, ne? Und ich meine, unser Gehirn kann nicht so gut differenzieren zwischen Realität und Vorstellung und dementsprechend kann das dazu führen, dass man Ängste triggert in sich.
Und das kann dann natürlich zur Folge haben, wenn so Ängste entstehen, dass ich mich in bestimmten Teilen meines Lebens irgendwie einschränke, was mir dann wiederum ein Stück meiner Lebensqualität nimmt.
Ja, genau so meine ich das, ne? Aber nochmal kurz zurück zur Studie. Da die Studie die negativen Auswirkungen einer problematischen Social-Media-Nutzung auf Angststörungen ja belegt, ist auch hier der Shoutout quasi der ForscherInnen, dass Psychiater und Psychologen die Nutzung sozialer Netzwerke bei der Beurteilung von PatientInnen, bei der Erstellung von Behandlungsempfehlungen und so weiter und so fort berücksichtigen sollte. Das gehört halt dazu und das können wir nicht mehr outcrossen.
Ja, ein wertvoller Tipp auf jeden Fall. Es gibt doch, wollte ich nämlich nochmal wissen, es gibt doch einige Studien, welche den Zusammenhang zwischen Social Media und Depression untersucht haben. Hast du dazu noch irgendwie was Aktuelles dabei?
Oh, Tobi, natürlich. Na klar, habe ich was mitgebracht. Es gibt einige Studien, die nahelegen, dass eine intensive Social Media Nutzung die Entwicklung von Depressionen begünstigen kann. Das ist hier keine Auswirkung, beziehungsweise es gibt hier nur Hinweise auf Korrelation und keinen Kausalzusammenhang. Die erste Studie, die ich mitgebracht habe, ist von der Universität Arkansas und Pittsburgh.
Oder auf Deutsch gesagt Arkansas.
Und Pittsburgh. Und da haben 1289 StudienteilnehmerInnen zwischen 18 und 30 über 6 Monate teilgenommen. Die wurden beobachtet und 990 gaben zu Beginn der Studie an, keine depressiven Symptome zu haben. Dann hat man nach 6 Monaten geguckt und 95 dieser Personen, das sind ungefähr 9,6%, haben dann solche depressiven Symptome entwickelt. Und dabei zeigte sich auch ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Intensität ihrer ursprünglichen Social-Media-Nutzung und dem Auftreten von Depressionen nach diesen 6 Monaten Beobachtungszeit. Und das Viertel der Probanden mit der stärksten Social-Media-Nutzung zu Studienbeginn hatte einfach ein 2,8-fach erhöhtes Risiko, eine Depression zu entwickeln, als das Viertel der Probanden mit der niedrigsten Social-Media-Nutzung.
Ja, wir sehen ja schon anhand der Zahlen, ich glaube, ich weiß nicht, es ist ganz aktuell, aber allgemein in der Gesellschaft liegt, glaube ich, das Risiko, während des Lebens an einer Depression zu erkranken, so bei 6-7%.
So.
Ja, aber hier in der Gruppe, wenn wir sehen, dass bei 9,6% sich Symptome entwickelt haben, dann ist das sogar noch mal über diesem Durchschnitt. Weißt du, was ich meine?
Vollkommen, klar.
Ja, also, das ist natürlich, sind immense Zahlen. Gibt es denn eigentlich zu sowas auch schon Langzeitstudien?
Ja, gibt es. Für eine Langzeitstudie der Universität Montreal wurden rund 4000 Teenager über 4 Jahre begleitet. Und das Ergebnis ist echt krass, denn je mehr Zeit die ProbandInnen mit sozialen Medien verbrachten, umso stärkere depressive Symptome entwickelten sie auch. Und dies galt sowohl für Vergleiche zwischen Teenagern mit unterschiedlicher Nutzungsintensität sozialer Medien als auch für die individuelle Entwicklung der ProbandInnen im Zeitverlauf. Und dabei scheint es von geringerer Bedeutung zu sein, dass ein hoher Zeitaufwand für soziale Medien weniger Zeit für gesündere Aktivitäten wie Sport zum Beispiel lässt. Und die ungünstigen Effekte intensiver Social-Media-Nutzung scheinen eher durch soziale Vergleiche mit besser gestellten Personen getriggert zu werden. Ja, zudem wird halt auch angenommen, dass sich Internet- und Social-Media-Nutzer insbesondere Informationen suchen, die zu ihrer Stimmung und auch Wahrnehmung passen. Das würde bedeuten, dass Nutzer mit einer bereits gedrückten Stimmung im Netz vor allem solche Informationen auswählen, die dieser Stimmung entsprechen und sie damit immer mehr im Sinne einer Abwärtsspirale ihre Problematiken, ihre Gedanken und ihre Ansichten, die negativ geprägt sind, weiter verstärken.
Ja, das ist ja mal ein interessanter Überblick auf jeden Fall. Können wir denn im Bereich der Prävention irgendetwas tun, damit wir überhaupt gar nicht erst in so einen Zustand kommen?
Ja, das können wir machen. Ich habe jetzt hier mal so 3 kleine Tipps für euch.
Also, liebe Brainies, hier kommen von Noah für euch die 3 Lebenstipps für ein glückliches Leben.
Die Lebenstipps, ja genau. Also, achtet auf den sozialen Vergleich, denn das hat natürlich Konsequenzen im Sinne von Selbstwerteinbußen, Unzufriedenheit und auch ein erhöhter Leistungsdruck kann da entstehen. Konkret könnt ihr eure Gedankengänge ganz kritisch hinterfragen und reflektieren, indem ihr euch selber fragt, ob der Vergleich gerade stimmt und ob ihr euch nämlich auch mit realistischen Inhalten befasst. Wie gesagt, unser Hirn kann nicht so gut unterscheiden zwischen ist auf dem Smartphone, wird mir vorgespielt, ist in der Realität oder in meinen Gedanken. Und dementsprechend ist es ganz gut zu hinterfragen, ist das hier gerade real oder nicht? Vergleiche ich mich hier wirklich mit einem Realbild? Oder ist die Frau da übelst aufgespritzt, hat 17 Filter über ihrem, weiß ich nicht, Instagram-Post und hat noch 23 Einlagen in ihrem Dekolleté?
Hashtag Arschgesicht.
Hashtag Arschgesicht. Ja. Zweitens, je mehr Zeit wir auch in der digitalen Welt verbringen, desto weniger Zeit bleibt uns für wichtige, angenehme Aktivitäten, die uns als Ressource in unserer echten Welt dienen kann. Deswegen auch der Tipp an euch, genügend Sport zu treiben, sich gesund zu ernähren und so weiter und so fort, denn das ist für unser Gehirn und unsere Gesundheit eben wichtig. Wenn ihr mal ein bisschen mentales Training machen wollt, dann könnt ihr auch einen Bodyscan machen. Im Übrigen, den haben wir auch schon mal für euch aufgenommen. Den findet ihr in der Folge Hashtag Mindfulness. Achtung, achtsam scheißen.
Ach ja,
das achtsame Scheißen. Das könnt ihr auch noch auf die Liste setzen. Das ist eine tolle körperorientierte Technik.
Definitiv.
Na, das dritte ist, spart euch Zeit auf Social Media. Denn je mehr Zeit wir online verbringen, desto mehr leiden natürlich unsere sozialen Kontakte in der realen Welt darunter. Und mögliche Folgen können dann sozialer Rückzug und auch Gefühle von Einsamkeit sein. Dementsprechend empfehle ich euch wärmstens, euch mit Freunden oder Bekannten vielleicht mal auf einen Kaffee oder einen Wein zu treffen und da mal ein bisschen zu quatschen. Das ist auch wesentlich bereichernder und ihr fühlt euch gleich mehr aufgeladen als so ein hirnloser Zombie, der vorm Handy sitzt und 25 Jahre auf TikTok rumscrollt.
Mal ganz abgesehen davon, dass ja diese Diskussionen oder Gespräche in Anführungsstrichen, die auf Social Media stattfinden, auch selten in irgendeiner Form erhellend sind. Also ich habe noch nie jeden Menschen kennengelernt. Da könnt ihr ja gerne auch mal auf euch schauen, liebe Brainies, oder in eurem Umfeld euch mal umhören. Ich habe ja noch nie jemanden kennengelernt, der auf Facebook mal eine Diskussion geführt hat und rausgegangen ist aus dieser Diskussion und gesagt hat, ja, also das hat mich jetzt mal richtig weitergebracht oder so, ne? Weil Facebook-Diskussionen laufen ja eh immer nach dem gleichen Motto ab. Da sind zwei Leute unterschiedlicher Meinung und spätestens ab dem dritten Satz gibt's irgendwie einen Hitler-Vergleich oder du bist ein Nazi oder keine Ahnung, totale Polarisation auf jeden Fall.
Das ist so gestört.
Ja, also das
Anonymität macht's möglich, ne?
Das häufigst verwendete Argument in einer Diskussion auf Social Media ist, glaube ich, fick dich hart.
Und oder du machst es selber nicht besser.
Wie? Oder du machst es selber
nicht besser? Naja, die dissen dich sicher meistens, also fick dich hart, ja, safe auf jeden.
Ja, und ich meine,
du machst es halt auch selber nicht besser, so, das ist dieses,
oder
wo ist deine Quelle?
Fick dich hart ist ja auch so ein Argument, wo ich jetzt nicht rausgehe aus der Diskussion und denke so, ja Mensch, ja stimmt, der hat recht. Hätte ich mich mal früher hart gefickt, dann wäre jetzt das Problem gar nicht entstanden.
Ne? Naja, so ist das nämlich.
Ja, aber apropos fick dich hart, wir wollen dann jetzt erstmal, dass die Musik wieder hart eure Ohren fickt, sozusagen.
Und super, Tobi, super Überleitung.
Ja, oder?
Ja, finde ich grandios.
Und deswegen gehen wir jetzt nochmal ab an die Playlist. Und hier ist sie wieder zum zweiten, die Late Machado Playlist. Und es geht als erstes los mit Noah. Noah, yes. Was fickst du den Leuten in die Ohren?
Heute von einem Heya, sage ich an euch, von Outkast.
Mhm. Ja, und ich setze von der Band Primus den Song Too Many Puppies auf die Playlist.
Und damit sind wir im letzten Teil angekommen und wie versprochen kriegt ihr jetzt nun einige praktische Tipps aus unserer Werkzeugkiste, wie ihr einen gesunden Umgang mit Social Media etablieren könnt.
Ja, fangen wir doch mal an. Wir haben insgesamt 7 Tipps für euch mitgebracht, welche von der AOK, wärmstens AOK nennen, also von der AOK, von der Allgemeinen Ortskrankenkasse wärmstens empfohlen werden. Der erste Tipp ist grundsätzlich erstmal ein wenig Skepsis gegenüber Social Media aufzubauen. Denn nirgends ist es so unauthentisch wie in den sozialen Medien. Digital ist letzten Endes alles schön, Filter, Photoshop, aufwendiges Make-up, keine Ahnung. Ich kann da alles Mögliche manipulieren und beeinflussen und somit auch ein vermeintliches Schönheitsideal aufbauen bzw. beeinflussen. Und dann ist es ja auch noch so, dass das, was wir dort sehen, nicht nur in Bildern, sondern teilweise auch in Videos, einfach gestellte Szenen sind. Und die dem Betrachter dann natürlich glauben machen können, oh, andere führen irgendwie so ein perfektes Leben und verbringen jede freie Minute in der Südsee oder keine Ahnung was. Und natürlich sieht auch der Alltag von diesen Menschen anders aus, die, selbst wenn sie Vollzeit-Influencer sind beispielsweise, natürlich jeden Tag Stunden und Stunden damit verbringen, ihren Content auch zu bearbeiten und zu schneiden und hochzuladen und keine Ahnung was. Und wenn sie nebenbei noch was arbeiten, haben die natürlich ganz normale Jobs, wie ihr alle auch. Und von daher denkt beim Surfen einfach immer daran, das, was du dir anschaust, ist im Großteil mit viel Arbeit im Hintergrund verbunden oder total fake oder vielleicht auch nur ein einzelner kleiner Ausschnitt aus einem sonst völlig gewöhnlichen Leben.
Das ist richtig. Ja, dann können wir eigentlich auch zum zweiten Step, Tipp rüberkommen. Und das ist nämlich den Fokus auf sein Leben und seine Mitmenschen zu richten. Zum Beispiel können soziale Netzwerke niemals einen echten menschlichen Kontakt ersetzen. Also Umarmungen und Berührungen, Blicke, das gemeinsame Lachen,
Gruscheln.
All das Stärke, Kuscheln, all das.
Nein.
Gruscheln. Du bist
wer es noch kennt.
Och Mensch, jetzt bist du auf Knuddels unterwegs, oder was?
Nee, Knuddels kenne ich gar nicht, aber Gruscheln gab es doch bei StudiVZ.
Ja, ach so, ich dachte, das gab es bei Knuddels.
Ich meine, bei StudiVZ.
Ja, kann sein. Ich habe dich gegruschelt, oh Gott. Naja, aber deshalb geht raus, ne? Trefft euch mit euren Mitmenschen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ein Weinchen oder ein Kaffee. Wenn ihr keine Freunde habt, geht in einen Ortsverein oder so, macht ein bisschen Sport. Die Leute sind nett, die nehmen euch auf.
Eben. Ja. Deswegen, es ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum wir hier im Podcast dann immer so relativ entspannt klingen, weil Noah und ich, wenn wir zusammen aufzeichnen, leben das natürlich auch total und genießen diese Körperlichkeit. Und es ist halt meistens so bei den Aufnahmen, dass wir uns währenddessen die ganze Zeit gegenseitig am Penis festhalten. Nun gut, also die meisten Studien zum Thema Social Media Depression zeigen, dass sich gedrückte Stimmung und Niedergeschlagenheit durch die Nutzung sozialer Medien noch verstärken. Deswegen empfehlen wir euch auch bewusst eine Social Media Pause einzulegen, solltet ihr schlechte Laune haben. Macht irgendwas Alternatives, was Glückshormone ausschüttet, zum Beispiel Sport oder einen Spaziergang, beziehungsweise ich gehe sogar noch einen kleinen Schritt weiter und sage nicht nur eine Social Media Pause, wenn man schlechte Laune hat, sondern immer dann eine Social Media Pause, spätestens immer dann eine Social Media Pause, wo ich real Social Media machen kann sozusagen. Also in dem Moment, wo ich mit Freunden zusammensitze, wie Noah das vorhin als Tipp gegeben hat, um ein Weinchen zu trinken oder was essen zu gehen, sollte ich das Handy nicht die ganze Zeit in der Hand haben und da drauf gucken, sondern mich lieber mit Leuten unterhalten, die am Tisch sitzen. Das ist ja auch so ein Phänomen, was man manchmal sieht, ne? Wenn da so eine Gruppe von Leuten zusammen ist und alle haben irgendwie, die sitzen zusammen am Tisch und alle haben dann an ihrem Handy rum.
Grausam. Kann ich gar nicht haben. Deswegen Handy auf dem Tisch, Leute. Naja, den nächsten Tipp, den kennt ihr wahrscheinlich bereits. Ein gesunder Umgang mit eurer Zeit. Überlegt euch also bewusst, zu welchen Tageszeiten und auch in welchen Situationen ihr auf das Handy bewusst verzichten könnt. Ein kleiner digitaler Detox, der kann natürlich mal schwer sein. Deswegen gibt's auch ein paar Apps, wo ihr euch eine Zeitlimitation einstellen könnt. Aber am besten ist es natürlich, wie Tobi gerade eben schon mal erklärte, geht einkaufen ohne das Handy. Geht mal scheißen ohne das Handy. Ins Fitnessstudio ohne das Handy. Vielleicht kann man
Walkman aber mitnehmen. Aber scheißen ohne das Handy, dann habe ich ja meine Klopapier-App gar nicht dabei.
Ja, doof gelaufen.
So, okay. In Bezug auf Influencer im Netz empfehlen wir euch, euch authentische Vorbilder zu suchen, die Themen vermitteln, welche euch weiterhelfen. Überlegt euch zum Beispiel, wer sich mit euren Themen auseinandersetzt und Themenpunkte wie Selbstwert, Identität und Authentizität nach vorne bringt. Und damit meinen wir keine Pseudo-Instagram-Coaches oder sonst irgendwas. Hierdurch könnt ihr dann an euch wachsen und erkennen, dass es okay ist, auch Makel zu haben. Oder ich bring's mal auf eine noch allgemeinere Formel. Alles das, was man auf Social Media konsumieren kann, da gibt es auch Inhalte, die dafür sorgen, dass ich so etwas betreibe, was sich Selbstreflexion nennt. Das ist schon mal so eine richtige Richtung, finde ich.
Definitiv. Tipp 6 ist sehr praktisch und auch direkt umsetzbar. Verbannt das Handy aus eurem Schlafzimmer. Man kann es nicht oft genug sagen. Der Abend sollte eine Phase der Ruhe sein, in der auch die Erlebnisse des Tages verarbeitet werden können. Und neue Reize, indem ihr euch die ganze Zeit euren TikTok-Account um die Ohren ballert im Bett. Das sorgt natürlich dafür, dass euer Hirn einfach massiv überflutet wird. Deswegen ist die Devise Handy raus aus dem Schlafzimmer, alternativ empfehlen wir euch ein gutes Buch oder eine Runde Meditation. Ne?
Vor allen Dingen, weil ja auch das Licht, was von dem Display ausgeht.
Die Melatoninausschüttung
hemmt. Ja, genau. Also die bestimmte Wellenlängen dieses Lichtes sorgen halt quasi dafür, um es einfach auszudrücken, dass das Hirn wieder wach wird. Und das ist natürlich so kurz vorm Einschlafen auch nicht gut. Aber last but not least, letzter Tipp, schützt euch vor Cybermobbing. Wer da nämlich keine Sicherheitsvorkehrung trifft, kann im Internet mit verletzenden Kommentaren und Cybermobbing konfrontiert werden. In der virtuellen Welt neigen leider einige Menschen dazu, ihre Hemmung fallen zu lassen. Oder wie ich das auch immer ganz gerne sage, die Anonymität macht uns zu wilden Tieren, die dann überall übereinander herfallen. Und unter dem Schutz der Anonymität teilen sie besonders hart aus. Im Übrigen sind das dann ja meistens Leute, die im wirklichen Leben überhaupt nichts zu melden haben und da sozusagen ihren sportlichen Ausgleich suchen, wenn man so will. Aus diesem Grund solltet ihr die Sicherheitseinstellung des jeweiligen Netzwerkes so einstellen, dass euer Profil und Post nur für Personen aus dem Freundeskreis sichtbar sind oder zumindest nur Personen aus dem Freundeskreis kommentieren können oder sowas. So seid ihr zumindest einigermaßen geschützt vor irgendwelchen Trollen oder anderen Mobbern oder komischem Getier.
Sportlicher Ausgleich, fand ich ja sehr geil. Das merke ich mir, das ist ja gut.
Ja, ist man hat doch manchmal wirklich das Gefühl, bei manchen Leuten, so wie die sich im Internet verhalten oder auch in Diskussionen im Internet verhalten, dass das geradezu eine sportliche Herausforderung
voll
ist, da jetzt, ne, also das ist ja völlig falsch verstandener Ehrgeiz, meiner Meinung nach.
Hundertprozentig bekloppt, sage ich dazu nur, aber deswegen habe ich mich auch verabschiedet. Ich kann mir dieses ganze Rumgescheiße in den Kommentaren auch nicht mehr geben. Das ist so nervig, wirklich, wo ich mir denke, boah, ey, kommt alle nicht auf einen Nenner. Sorgt doch eh nur dafür, dass der Strudel des Todes erzeugt wird.
Ja, und ich hab zum Beispiel bei Twitter, habe ich zum Beispiel relativ lange gebraucht, um für mich persönlich zumindest herauszufinden, wie ich meine eigene Bubble so gestalten kann, dass das für mich erträglich ist. So, weil bei all dem, also das will ich ja auch jetzt zum Schluss nochmal sagen. Ne? Ist ja nicht so, dass wir Social Media generell verteufeln. Wir nutzen das ja auch, nicht zuletzt für unseren Podcast und so. Aber man kann halt Social Media schon auf sehr unterschiedliche Art und Weise nutzen. Und es gibt ja auch ganz unterschiedliche Social-Media-Kanäle. Also ich sag mal, TikTok zu konsumieren ist ja nochmal etwas völlig anderes als Twitter. Ach, jetzt beispielsweise. Nee, ich auch nicht. Von TikTok habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Da war ich noch nie und werde ich auch nie. Ist mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr meine Alterszielgruppe oder irgendwie sowas. Beziehungsweise vorher hieß das ja Musical.ly, bevor es TikTok hieß. Mhm. Aber ich bin ja mal gespannt, ist ja gerade eine aktuelle Diskussion, ob TikTok in den USA verboten werden soll. Ja, weil chinesisches Unternehmen halt, ne?
Ja, machen aber viele Leute Geld mit, ne?
Ja, nun, also das würde ich mal, also ich als ich die Nachricht gehört habe, habe ich gesagt, ich hoffe das, dass die es in den USA verbieten, weil ich dann einfach mal sehen möchte, wie groß der Aufschrei in Influencer-Kreisen so
zu
ist.
Zu groß.
Das würde ich mich ja fast schon drüber freuen. Nee, aber also man kann, unterschiedliche Social-Media-Plattformen sind unterschiedlich vom Inhalt her. Das ist das eine, wonach man das auswählen kann. Und dann kann man natürlich auch zumindest bedingt das, was einem da so angezeigt und in die Timeline gespült wird, kann man natürlich beeinflussen, indem ich mir sehr genau überlege, was abonniere ich, wem folge ich und so. Und wenn ihr da mal guckt, was sind die Themen, die euch jetzt wirklich interessieren und wirklich auch in eurem Leben irgendwie weiterbringen und man sich darauf konzentriert, dann kann man schon einigermaßen zumindest die Bubble so gestalten, dass man jetzt nicht den ganzen Tag mit purem Schwachsinn überfallen wird.
Das war dann Tipp 8 und damit kommen wir auch zum Ende eigentlich dieser Sendung. Das Resümee hast du ja quasi schon gemacht, Tobi, deswegen mache ich mal kurz meins.
Ja,
entweder ihr macht das halt so wie Tobi oder ihr seid ganz radikal und löscht es. Das geht natürlich auch. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich fühle mich besser seitdem. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass keine Social-Media-Nutzung die positive psychische Gesundheit anheben kann. Ja, und dementsprechend wäre das Tipp 9.
Und damit ja, und Tipp 10 an dieser Stelle, den habe ich aber auch schon mal gesagt, der bezieht sich jetzt nicht per se auf Social-Media, sondern eigentlich per se auf WhatsApp. Schon eine sehr große Erleichterung ist, wenn man bei WhatsApp die blauen Haken ausschaltet.
Wunderschön. Ja, und damit würde ich sagen, liebe Brainies, es war schön mit euch und wir hören uns dann auch schon nächste Woche. Tobi, worum geht's denn nächste Woche?
Ja, nächste Woche, also da kann ich inhaltlich noch gar nicht so viel zu sagen. Ich sage nur so viel, die Sendung in der nächsten Woche wird den Titel tragen Geheimakte Russland.
Alles klar, wir freuen uns drauf.
Ja, das wird hoffentlich interessant.
Dementsprechend eine schöne Woche.
Ja, eine schöne
von Akte
Woche.
X.
Eine schöne Woche dann auch von mir. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind damit raus von heute und nur. Dann kannst du jetzt meinen Penis loslassen.
Jo, super. Peace.